Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich noch einmal Justin Wanging, alias The Real Prometheus Project. Wir werden heute hören, wie Justin auf eure Fragen antwortet und was es Spannendes auch in der Zukunft von ihm in puncto Wettkämpfen geben wird. Ich wünsche euch viel Spaß und spannende Unterhaltung mit einer weiteren Episode mit Justin. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute begrüße ich am Mikro Justin Wanging zu unserem Q&A als Folge seiner ersten Episode bei Stronger Than You im Januar. Einen wunderschönen guten Morgen zu dir, Justin.
Guten Morgen, Olaf. Danke, dass ich nochmal hier sein darf.
Sehr, 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 sehr gerne. Es sind wirklich viele Fragen gekommen und wir halten uns gar nicht mit der Vorrede auf, sondern springen rein. Ganz viel kam zum Thema Posing und deshalb gleich mal eine Frage hier auch direkt an dich. Justin, wo hast du Posing gelernt erstmalig? Ja. Wer war da bei dir derjenige, der dich, sag ich mal, in diese Posing-Bahn da gebracht hat?
Ich muss sagen, der Einfluss war natürlich auch relativ frühzeitig bei mir schon da, einfach weil ich mich, ja, ich sag mal, im Laufe meiner Trainingskarriere dann natürlich auch immer mehr mit dem Thema Bodybuilding auseinandergesetzt habe. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und anfangs war natürlich immer so ein bisschen der Punkt, also man hat sich da vielleicht auch so ein bisschen selbst dementiert oder man wächst da halt rein, ja. Also am Anfang habe ich natürlich immer gesagt, ja, Bodybuilding will ich gar nicht machen, da will ich gar nichts mit zu tun haben, ja. Weil es kam natürlich anfangs dann auch immer irgendwann der Kritikpunkt der Eltern oder der Familie, aber so willst du ja nicht aussehen, das ist ja nicht mehr schön. Ich denke, das kennen wir halt alle. Und dementsprechend habe ich dann natürlich auch gesagt, nee, will ich auch gar nicht. Und vielleicht war es auch anfangs gar nicht so. Aber man wächst dann natürlich, man kommt voran und ich denke, auch das wissen wir alle, wenn man einmal anfängt, dann, also zufrieden ist man halt eh nie. Ja, man versucht ja so oder so halt auch immer weiterzukommen, sich zu verbessern, weiterzuentwickeln. Ja, und dann war natürlich halt irgendwann so der Punkt, okay, wo geht's jetzt hin für mich reisetechnisch? Und dann hat sich so ein bisschen daraus auch ein Interesse entwickelt. Ich habe damals viel YouTube auch geguckt, in Bezug auf das Thema Bodybuilding, aber auch Motivation. Und bin damals auf Louis Marco gestoßen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Kenne ich noch,
ja. Ja, damals war es der größte Fitness-YouTuber überhaupt. Heute macht er eigentlich gar nichts mehr. Also außer man folgt ihm vielleicht noch auf Instagram. Da sieht man hier und da nochmal so ein paar Posts oder in seiner Story oder so. Aber Louis Marco war damals echt richtig krass und groß unterwegs und hat super viele Videos zum Thema Bodybuilding gemacht. Ja, also zum Ursprung im Bodybuilding. Er war auch einer der allerersten, ich glaube sogar der erste, der dieses Thema Bubblegut ausgerufen hat, ja, also der das kritisiert hat, dass die Bodybuilder halt immer dickere Bäuche bekommen, ja, und dass halt die Ästhetik im Bodybuilding irgendwo komplett verloren geht. Und im gleichen Atemzug hat er dann halt eben Videos gemacht zur Golden Era, also zu den Ursprüngen des Bodybuildings. Vor allem halt eben auch, wie gesagt, 70er, also Arnolds Era, Frank Zane, Ed Corney, also die ganzen Franco Colombo, die ganzen Oldschool Golden Era Bodybuilder, aber dann halt eben auch zu den 80er Jahren, ja, also Francis Benfato, Lee Lebrada, Bob Paris, Samir Banout, also all diese ganzen Bodybuilder dann halt eben auch. Und da habe ich dann halt vor allem gesehen, wie Bodybuilding halt auch sein kann. Mal abgesehen von dem Thema, ich sag mal so der 2000er, 2010er Era, ja, wo es halt eigentlich nur noch um Masse ging und der massivste Bodybuilder und der härteste Bodybuilder, wobei die damals eigentlich aus heutiger Sicht wahrscheinlich ja schon softer waren, also vor allem wie so die 2010er, wenn ich mich da jetzt richtig dran zurückerinnere. Da gab es mal so eine Phase, wo sag ich mal, das Conditioning im Bodybuilding echt nicht unbedingt so prickelnd war. Weil ich glaube, weil einfach der Fokus viel mehr auf Masse gelegt wurde. Ja, auf jeden Fall war das damals so ein bisschen der Punkt, der mich halt eben auch ja, abgeschreckt hat vom Bodybuilding, ja, dieses pure Masse-Thema und ja, sah halt nicht mehr schön aus, vor allem halt eben mit den dicken Bäuchen und so. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, über Louis Marco an dieses Thema Golden Era Bodybuilding rangekommen und habe mich damit immer mehr auseinandergesetzt und Hab dann halt auch gedacht, boah, so würde ich eigentlich gerne aussehen, ja, weil ich hatte halt, oder für mich war es halt einfach so, die Jungs damals, die sahen halt einfach auch noch athletisch aus, ja. Also, ich sag mal, zugänglich für den Otto-Normalmenschen. Wenn man sich so Arnolds Physik damals anguckt, natürlich war der halt massiv, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber er war halt einfach ästhetisch dabei, ja. Genauso wie so ein Samir Banout oder ein Francis Benfato, ja. Die waren halt massiv, die hatten Muskulatur, die waren auch gut in Form, aber die waren vor allem athletisch. Und ich bin immer schon auch ein Athlet gewesen, habe immer sehr, sehr viel Sport gemacht und für mich war halt irgendwie immer klar, ich will auch irgendwie, trotz wenn ich den Sport mache, will ich halt auch trotzdem noch Fußball spielen können, ich will noch andere Sachen machen können, ich will irgendwie sportlich bleiben, athletisch sein. Und ja, da habe ich dann halt eben so ein bisschen den Anreiz gefunden, dass das halt eben auch in die Richtung geht. Und dann habe ich mich halt viel auch mit den Bodybuildern auseinandergesetzt, habe mir angeguckt, wie die trainiert haben, habe, ich sag mal so, alles Mögliche an Videomaterial gesucht, was ich so finden konnte und habe die so ein bisschen halt eben auch studiert. Und im gleichen Atemzug muss man natürlich dann auch sagen, wenn man halt die Bilder sieht, ja, dann kommt man natürlich mit dem Thema Posing auch irgendwo ja in Kontakt. Ja, also wie präsentieren die sich denn überhaupt? Ja, weil ich sag mal, das, was du dann siehst, das, was für dich auch dann eben diese athletische Impression hinterlässt, ist natürlich vor allem das Thema Posing. Und ja, da habe ich mich dann mehr mit auseinandergesetzt und habe halt einfach angefangen zu posen. Und zum gleichen Zeitpunkt kam dann auch Golden Aesthetics, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, ja,
Kenne ich auch noch, ja.
von Artemis Dolgin,
Ja.
kam das dann halt auch noch in Fahrt und er hatte dann halt eben auch so ein paar Bodybuilder dabei, die eher unbekannt waren, die aber sehr ästhetisch aussahen, ja. Und im Vakuum konnte ich schon immer, also konnte ich als Kind einfach schon, keine Ahnung, also war einfach immer schon drin, ich musste es nie üben. Und ja, dementsprechend habe ich dann natürlich auch anfänglich halt direkt meine Vakuumposen ausprobiert und so und habe da mich da einfach reingefunden. Ich kann mich noch daran erinnern und ich hatte dann irgendwann mal, ich glaube 2013 oder 2014, hatte ich einen Abs and Thigh Shot gepostet, den ich bei uns im Garten damals aufgenommen hatte. Und damals war ich noch nie wirklich Bodybuilder. Also ich bin halt ins Training gegangen, habe halt trainiert. Und Artemis Dolgin hat den Post damals geliked. Ja, und dann habe ich ja, habe ich dann so ein bisschen gesehen, okay, eigentlich kann ich es wohl. Und ich habe auch eigentlich gar nicht so schlechte Voraussetzungen. Also ich habe einen, ja, ich sag mal, strukturell gesehen habe ich gute Voraussetzungen. Also breite Schlüsselbeine, ich habe einen schönen Rippenbogen in dem Sinne, ja, also so dass halt eben eine Vakuumpose auch gut aussieht. Und dann habe ich das halt einfach immer weiter forciert, habe meine Posen dementsprechend so ein bisschen angepasst, habe geguckt, wo mache ich noch Fehler, wie posen die Leute, zu denen ich aufschaue von mir aus, ja, also wie stellen die, wie haben die damals ihre Posen gestellt, ja, und dann habe ich versucht, das zu kopieren und habe, sag ich mal, Fotos gemacht von mir bei den Posen, habe diese Fotos analysiert, habe geguckt, wo muss ich meine Pose anders stellen, damit ich mehr so aussehe wie die, wie der Athlet, ja, den ich da jetzt mehr oder weniger kopieren möchte. Und habe halt theoretisch genau so an meinem Posing gearbeitet. Ja? Und dann kam das Thema Classic Physik auf, also dann wurde auch die Classic Physik Division ins Leben gerufen damals. Ja, da ist ja damals der Danny Hester, der erste Mr. Olympia geworden. Und ich weiß noch genau, damals war ich nicht wirklich zufrieden mit der Division, weil ich mir gedacht habe, irgendwie, die heißt halt Classic Physik, aber irgendwie sehen die alle einfach aus wie kleinere Bodybuilder. Also irgendwie sehe ich da nicht so viel Classic drin. Und dann kam auch Breon Ainsley, ist dann ja auch Mr. O geworden. Und da war halt auch so, ja, weiß ich nicht. Der kommt halt jetzt irgendwie aus der 212er-Klasse, weil er da halt irgendwie nicht mithalten konnte und macht jetzt halt einfach da irgendwie in der Classic Physik mit. Und die Hosen waren halt auch, das waren ja diese breiten Trunks sozusagen. Ja, aber wenn du halt die Golden Era Bodybuilder anguckst, die hatten ja auch damals richtige Posing-Slips an, die waren einfach nur breiter. Ja, also das war alles noch so ein Punkt, den ich halt vermisst habe in der Classic Physik. Aber die Klasse hat sich natürlich irgendwann gemausert und entwickelt und dann kam Terence natürlich dazu mit seinem brutalen Posing, schöner Linie und ja, Chris. Und dann hat sich das natürlich immer mehr auch konkretisiert und herausgestellt und so. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich so zum Posen gekommen. Also ich hatte jetzt niemanden, der mir das beigebracht hat oder der mir das gezeigt hat. Ich weiß, ich war damals einmal, da hatte meine damalige Freundin mir das zum Geburtstag geschenkt, da war ich einmal bei David Hoffmann. Und habe mit David Brust trainiert und danach haben wir auch noch mal so ein bisschen mein Posing angeguckt. Das war, glaube ich, bevor ich überhaupt entschieden hatte, dass ich auf die Bühne will. Oder war es schon danach? Ich glaube, es war während meiner Offseason, während meiner ersten richtigen Offseason sozusagen 2017. Da war ich dann bei David und da hat David dann auch mein Posing sich angeguckt und so. Und es war damals noch grottenschlecht. Also wenn ich es aus heutiger Sicht beurteilen muss, mein Posing damals war wirklich noch grottenschlecht. Mhm. Ja.
Der ist aber auch, der David Hoffmann ist auch ein sehr, sehr guter Poser.
Ja, ja, absolut.
Muss man absolut sagen, den fand ich auch schon immer gut. Fand auch so grundsätzlich das mal am Rande, der hätte auch schon die eine oder andere bessere Platzierung verdient gehabt im Profibereich. Das muss man auch sagen, da ist er leider immer ein bisschen underrated gewesen.
Ja, ja, absolut. Ja. Sehe ich genauso.
Ja. Die nächste Frage aus dem Q&A, die geht hier tatsächlich an uns beide. Ha, interessant. Ja. Da muss ich lachen schon, als ich sie gelesen habe. Ich habe jetzt erstmal die wichtigsten mal so rausgepickt hier. Wie sehen wir beide die Entwicklung im Natural Bodybuilding? In Klammern, dass es immer galt, härter, härter, härter. Das bezieht sich sicherlich auch auf die eine Aussage von dir im vergangenen Podcast, Justin. Und aber Muskulatur eigentlich gar nicht mehr bewertet wird.
Ja.
Gut, da fange ich mal an.
Ja.
Es gibt hier tatsächlich, lieber Hörer, der das geschickt hat, eine Tendenz, dass es nicht mehr so ist. Es wird mehr in Richtung Muskulosität gewertet, speziell bei den internationalen Wettkämpfen. Ja, Härte ist aber eine Grundvoraussetzung im Natural Bodybuilding. Da kommt man nicht dran vorbei. Da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Da wird sich keiner weich hinstellen, weil ansonsten das auch gar nicht wirkt. Es ist aber zu beobachten, dass es beim Judging speziell zwischen GNBF und INBA und PNBA noch ein paar Unterschiede gibt und dass GNBF noch etwas härter wertet, mitunter bis hin sogar zu sehr, nach meiner Auffassung, gerade im Männer-Bodybuilding oder auch jetzt seit neuestem in der Classic Physik. Aber bei internationalen Wettkämpfen schaut es anders aus. Und man muss auch ein bisschen die Verbände anschauen. WNBF zum Beispiel oder DFAC werden alle auch nochmal etwas anders. Das lässt sich also fürs Natural Bodybuilding nicht pauschal über einen Kamm scheren. Wie siehst du's?
Ja, ich habe ja diesen Kritikpunkt schon häufig angebracht. Vielleicht auch so ein bisschen durch meine initialen Erfahrungen in Bezug auf Wettkämpfe. Dass ich halt eben auch der Meinung bin, ja, also ich würde jetzt fast sagen, so das, was eben die Fragestellung auch impliziert, also dass schon das Judging in der Tendenz halt auch stark zum Thema Härte tendiert, ja, also dass Härte so ein bisschen überproportional gewertet wird, also auch wie du jetzt gesagt hast, vor allem in Bezug auf die GmbF zum Beispiel, international, ja, stimmt. Würde ich dir so weit zustimmen, dass es da so ein bisschen anders aussieht. Aber generell muss man natürlich trotzdem sagen, ja, die Härte spielt natürlich schon einen entscheidenden Faktor. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach so ein bisschen so ein unterbewusstes Ding. Muss man halt einfach sagen. Also wenn du natürlich richtig abgezogen auf der Bühne stehst, wirst du tendenziell auch mehr Augen auf dich ziehen. Ja, also ich glaube, und das ist, wie gesagt, eine Sache, die einfach unterbewusst passiert, auch bei den Judges, ja. Weil man, also, auch wenn jemand daneben steht, der halt nochmal deutlich massiver ist oder so, ich weiß nicht, ob man sagen müsste, okay, es müsste ein bewussterer Prozess sein bei den Judges, dass man sich beim Judging dann halt eben auch ins Gedächtnis ruft sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das halt fordern kann, weil die Judges natürlich ultra wenig Zeit haben, um überhaupt zu werten. Also das ist halt auch so ein Punkt, ja. Aber dass man da einen bewussteren Prozess draus machen müsste, dass die Judges in dem Moment halt auch dann darüber nachdenken müssen, okay, Der jetzt steht mit mehr Muskulatur, mit besseren Proportionen, mit besserem Posing, der hat halt auch geackert, ja. Also der ist jetzt vielleicht nicht ganz so in Form wie der andere, aber der muss ja auch die Grundpfeiler erfüllen, ja. Also der muss ja auch sich den Allerwertesten aufreißen, um überhaupt so ein Paket auf die Bühne zu bringen, ja. Deswegen sage ich halt immer, es muss halt eigentlich zu fairen Anteilen alles auch vernünftig gewertet werden. Das heißt also natürlich, Thema Härte ist klar, aber eben auch Muskulosität, Proportion, Symmetrie, Posing, ja. Also eigentlich muss halt alles gleichermaßen auch in so eine Bewertung mit einfließen. Aber da kommen wir dann halt eben zu dem Punkt, wenn man sich überlegt, und das war auch so eine Erfahrung, die ich bei der NPC gemacht habe, wo ich mich dann auch mit anderen Coaches drüber unterhalten habe, die, also beispielsweise jetzt Daniel, also der halt unten saß und zugeschaut hat, wo ich dann halt eben runterkam von der Stage und mir gesagt wurde, ey, ich habe keine Ahnung, wie die so schnell überhaupt werten konnten. Also ich meine, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, auch erfahrener Athlet ist und man auch Bodybuilding-Wettkämpfe guckt, ja, so ein bisschen Backseat-Judging macht man ja immer, dass man halt von hinten auch mal guckt und sagt so, so und so und so will ich jetzt bewerten, ja. Aber wenn du dann halt schon viel Erfahrung hast und du bist auf einem Wettkampf und du guckst von unten zu und du fragst dich halt gerade in dem Moment echt, ich habe keine Ahnung, wie die überhaupt so schnell eine vernünftige Wertung aufstellen konnten, vor allem, wenn das Teilnehmerfeld relativ klein ist, dann muss man halt natürlich auch eben die Frage stellen, wie genau bewerten die jetzt und wonach, ja, nach welchen Kriterien. Weil ich denke mir halt, so einen bewussten Judging-Prozess kannst du nicht in so einer kurzen Zeit machen. So, passiert nee, das, nicht.
Es, ja? geht, es geht einfach auch viel zu schnell. Ich hatte vorige Woche den Chris Keller hier im Podcast und wir haben auch über das Thema Judging gesprochen. Und wir haben da einen ganz interessanten Konsens tatsächlich auch gefunden, was das Ganze angeht. Das ist eine Sache, die mir erst vor kurzem aufgefallen ist. Und ob sie sich jetzt immer auf jede Klasse so duplizieren lässt, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber es kommt häufig vor. Also wenn man sich das immer mal wieder im Vergleich anguckt, und das habe ich sehr bewusst getan, es hängt zum großen Teil davon ab, wie das Conditioning und die Muskulosität in der Anzahl der Athleten ist.
Ja, ja, natürlich, das Teilnehmerfeld bestimmt auf jeden Fall auch, wer raussticht und wer nicht. Ja.
Genau.
Oder wer auch rausfällt, ganz klar.
Ja, wir haben es anhand der Bikini-Klasse gesagt. Das haben wir mal gesagt. Also wenn wir jetzt 5 im Finale in der Bikini-Klasse sehen und 5 von denen sind schlank und athletisch, von den 5 sind 3 schlank und athletisch. Und 2 sind eben etwas muskulöser, dann kommen die 2 auch zurecht ins Finale, werden aber keine Top-Platzierung erreichen, weil eben die mit dem Look überwiegen. So ist es auch in den anderen Klassen, ja. Und man kann aber generell eines sagen, und ich glaube, das bringt es auch am besten auf den Punkt. Wer die Idee hat, Wettkämpfe zu machen, sollte in seiner bestmöglichen Form antreten. Dieses oft propagierte, kolportierte Hin und Her, du musst voller kommen, du musst so kommen oder anders kommen, das ist alles Quatsch. Bring dein bestes Paket und dann wirst du auch entsprechend bewertet werden. Mitunter kann es sein, dass du oft genug nach vorne gehst. Es ist ja genauso wie diese, das dauernd strapaziert wird, dieser Begriff Fülle und du musst voller kommen. Ich habe es jetzt so oft gesagt, nochmal, wenn ein Judge sagt, du musst voller kommen, heißt das nichts anderes, als du hast zu wenig Muskeln.
Ja,
schon. Und nicht du musst mehr laden.
Schon. Ja? Ja. Ja. Also in der Tendenz auf jeden Fall, ja. Also klar, ich meine, wenn man mehrere Wettkämpfe macht, so war es jetzt bei mir beispielsweise in der letzten Saison, ja, also gestartet sind wir mit der East German Classic, Classic Physik, ja, da hatte ich, war ich echt brutal voll, ja, also da war ich richtig, richtig gut voll. Und dann tatsächlich die Evo Classic war dann mein 2. Wettkampf. Da haben wir eigentlich nicht viel verändert an der Ladestrategie. Wir haben ein bisschen was rausgenommen, weil wir halt dachten, ich wäre überladen gewesen bei der East German Classic. Und da war ich aber dann auf einmal deutlich flacher. Also obwohl ich einfach nur ein bisschen weniger geladen habe. So. Und was ich damit sagen möchte ist, ob du jetzt voll bist oder nicht, hängt nicht nur davon ab, wie viel Kohlenhydrate du jetzt in deinen Körper reinstopfst, sondern es hängt natürlich auch von anderen Prozessen ab im Körper, ja. Wie gut bist du erholt? Wie viel hast du geschlafen? Wie gestresst bist du? Ja, also Sachen, die halt eben auch wichtig sind in Bezug auf das Befüllen der Glykogenspeicher. Passt deine Verdauung, Also da sind so viele Faktoren und die kann man halt leider nicht immer replizieren. Und manchmal ist dieses Thema Laden halt auch immer so ein bisschen Glücksspiel, ja. Muss man halt sagen. So, du kannst bei 2 Wettkämpfen genau das gleiche Peaking machen. Mhm. Dann kann es aber sein, dass du 2 unterschiedliche Ergebnisse daraus bekommst.
Ja. So. Und der Muskel muss erstmal einen gewissen Querschnitt haben, damit sowas reingeht. Ja,
genau.
Also und ich denke einfach auch, dass beispielsweise bei einer Bikini-Athletin das Fell am Platz ist, über Fülle zu reden und Flachheit. Ja, das spielt für mich dort eine extrem untergeordnete Rolle. Na, die muss erstmal in Form kommen, da muss die Balance bei allem stimmen. Ich habe ein ähnliches Beispiel erlebt, 2022 zur WM, wirklich voll geladen und prall gewesen und auch wirklich top platziert in Florenz. Und ein Jahr später haben wir nicht arg viel verändert und flacher gewesen. Das ist auch eine große Glückssache. Aber zuallererst mal muss eine Muskulatur vorhanden sein, die man befüllen kann.
Richtig. Und das ist das Thema, was du gerade gesagt hast. Ja, also da ist Bikini wirklich ein gutes Beispiel, weil die Mädels bringen halt einfach nicht so viel Muskulatur mit, dass man da jetzt super viel laden könnte. Ja, und vor allem, selbst wenn sie jetzt halt gut geladen sind, ja, also der Unterschied würde ich jetzt behaupten, natürlich sollte man die nicht komplett flach vielleicht auf die Bühne stellen, aber der Unterschied, weil die ja auch eben eigentlich nicht so in Form sind, ja, weil wir wollen ja keine abgezogenen Bikini-Athletinnen sehen, sondern die sollen ja schon auch eine gewisse Softness noch mitbringen, ja, dann wird man den Unterschied halt nicht so krass sehen. Bin ich einfach fest der Überzeugung. Ja.
Und deswegen ist Bikini-Klasse auch Lotterie, weil es dort insbesondere darauf ankommt, wer wie antritt auf der Bühne.
Ja, richtig.
Ja, da hat das sehr viel damit zu tun, wenn du jetzt 10, 12 Mädels hast, die sich alle in einem ähnlichen Look befinden, dann hast du auch 10, 12, die eine Chance haben. Nimmst du EM jetzt mal so als Maßgabe, du warst ja dann nicht mehr da zur Europameisterschaft, gell, als die Bikinis kamen. Da hattest du zum Beispiel, das war was Besonderes, hatte ich lange nicht erlebt, aber da hattest du die ersten 7, 8, ne, vielleicht sogar 9.
Ja.
In beiden Klassen, ob short oder tall.
Ja.
Die waren alle ziemlich muskulös.
Ja, dann krass,
werden die natürlich auch nach vorne gestellt und die, die nicht muskulös und einfach schlank, aber schön sind, ja, die werden natürlich dann eben nach hinten. Es macht immer die Aufstellung, immer die Breite. Das wird am Ende des Tages der entscheidende Punkt sein.
Ja, also es ist halt absolut so, und das ist halt noch ein anderer Punkt. Eine Klasse definiert sich natürlich langfristig immer über die Athleten, die teilnehmen, ja. Aber vor allem natürlich auch über die Wertung der Judges, ja. Also, und das ist halt eben der entsprechende Punkt. Wie gewertet wird und die gewinnen, und das war auch lange mein Kritikpunkt bei der Classic Physik, ja. Vor allem auch im Naturalbereich bei der Classic Physik, die gewinnen, also die Gewinner definieren im Grunde genommen für viele, ja, weil viele orientieren sich natürlich daran, okay, wer hat jetzt gewonnen in diesem Jahr oder wer hat letztes Jahr gewonnen und wie muss ich aussehen, um gewinnen zu können, ja, also die Gewinner definieren, in welche Richtung die Klasse sich langfristig auch entwickelt und damit definieren das natürlich auch die Judges, ja, also wenn ich jetzt jemanden gewinnen lasse, der wenig Muskulatur hat, aber knüppelhart ist, dann kann man davon ausgehen, wenn gleichzeitig eben andere Athleten auf der Bühne standen, die halt deutlich mehr Muskelmasse hatten, aber ein bisschen softer waren, dass halt im nächsten Jahr die Leute eher dünn und hart kommen, als halt eben voll und etwas softer sozusagen. Ja? Also daran orientiert man sich halt langfristig. Und das ist ja auch die Entwicklung, das sieht man ja auch beispielsweise bei Mr. Olympia und so. Ja? Also ich rede jetzt von der IFBB. Ja? Also die Entscheidung der Judges definiert natürlich langfristig schon, in welche Richtung sich eine Klasse entwickelt. Jetzt muss man aber auch wieder dazu sagen, die Judges können natürlich nur werten, was vor ihnen steht. Ja? Also wenn jetzt natürlich nur eine große Gruppe von Athleten da steht, also wie du es gerade gesagt hast, dann wird natürlich dieser Großteil der Gruppe halt eben auch, ja, ich meine, ne, wie soll der Judge jetzt irgendwas werten, weil es nicht vor ihm steht, sozusagen. Also wenn da jetzt nur softe Dudes auf der Bühne stehen, dann wird der Gewinner wahrscheinlich auch eher soft sein, ja.
Ja.
Aber wenn halt alle hart sind und dünn und da ist halt einer, der muskulös ist, gutes Paket mitbringt, nicht der härteste ist, aber der wird halt abgestraft, weil er halt nicht ins Feld passt oder so stark raussticht, dann müssen die Judges dann natürlich entscheiden, okay, nehmen wir jetzt den, der richtig krass rausfällt, also packen wir den auf 1, weil der ganz klar dominiert, oder lassen wir den hinten runterfallen, weil er einfach sich von dem Teilnehmerfeld zu krass abhebt und irgendwie die Klasse dann doch verfehlt. Ja, aber dafür gibt's ja eigentlich Wertungskriterien. Ja, aber die sind dann halt auch immer, das ist dann immer die Frage. Ne?
Die sind dehnbar und
genau.
Was wir mit Chris Kelle da in diesem Bewertungs-Q&A auch noch rausgearbeitet haben, das war auch noch ein ganz interessanter anderer Fakt. Das hatte er mal angestoßen und hat mir das auch gesagt, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Ne? Ich will den aber kurz mal schildern, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wie wir überhaupt da drauf gekommen sind. Der hatte zum Beispiel gesagt, bei der WM waren meine Beine sehr stark, ja, und sehr dominant. Und ich sagte dann, ja, ich kann jetzt auch nicht aufhören, Beine zu trainieren. Ja. Und da hat er dann gesagt, naja, ein gewisser Freak-Faktor ist ja bei allen Klassen oberhalb Bikini und Ficker bei den Frauen, also bei Frauen geht es dann los, ja, ab Athletik, ist ja schon durchaus auch gefragt. Ne? Wie siehst du das, Justin? Also ich selber denke auch, wenn du, klar geht es um die Balance im Körper, aber wenn du jetzt eine Muskelgruppe hast, die raussticht, wie zum Beispiel bei dir die Arme, würde ich ganz klar sagen, ja, alles ist gut, aber die Arme stechen einfach nur mal raus bei dir, ja, ja. Dann ist das auch kein Nachteil, oder?
Also ich persönlich, ich kann ja jetzt nur von meiner persönlichen Meinung ausgehen, ich persönlich bin halt schon der Meinung, Stärken sind natürlich gut, aber sie sollten halt nicht so krass sein, dass der Rest schwach aussieht. Ja? Mhm. Und da ist so ein bisschen die Grenze für mich. Bei mir war es 2017 so beispielsweise, dass für mich, für meinen Geschmack, meine Beine damals einfach zu stark waren. Mein Oberkörper ist ein bisschen abgefallen. Und dementsprechend habe ich als, sag ich jetzt mal, Reaktion darauf dann auch in den darauf folgenden 2 Jahren Offseason deutlich weniger Beine trainiert, ja, so dass ich halt meine Beine wirklich nur alle 2 Wochen einmal mehr oder weniger trainiert habe und den Oberkörper deutlich vermehrt, ja. Mhm. Also um den Oberkörper up to par sozusagen zu bringen, also auf ein möglichst gleiches Maß mit meinen Beinen, ja. Mhm. So, und das hat auch ganz gut funktioniert. Weil ich einfach schon noch der Meinung bin, eine gewisse Ästhetik zeichnet sich natürlich dadurch auch aus, dass man möglichst wenig bis keine Schwächen hat, eine gute Proportionen hat natürlich. Da kommt es natürlich dann auch wieder auf die Präsentation an, ja. Also ich meine, du kannst noch so ästhetisch eigentlich einen gut proportionierten Körper haben, wenn du es nicht präsentieren kannst. Ja, also das ist natürlich so das Thema Posing wieder, aber was halt von den allermeisten viel zu stark underrated oder unterschätzt wird, ja. Aber für mich, ja, wie gesagt, Stärken sind schon gut, aber die sollten nicht so krass sein, so wie es dann bei mir zum Beispiel zum Teil eben war. Ja, meine Arme sehr dominant, meine Schultern sehr dominant, meine Brust ist aber einfach abgefallen, ja. Mhm. So, dann sieht die Brust halt aus wie eine krasse Schwäche, wenn du Pech hast. Mhm. So, und es kommt dann ja auch nicht von irgendwoher. Das war halt stark darauf zurückzuführen, wie ich halt in meinen, vor allem in meinen Anfangsjahren halt eben trainiert habe. Ja? Also Brust halt nicht getroffen im Training. Die Schultern, also vor allem der Trizeps und die Schultern haben halt übernommen im Brusttraining. Und die wachsen dann natürlich deutlich mehr. So, ja. Und ja, das musst du dann natürlich erstmal wieder rausbekommen. Ist gar nicht so einfach.
Ja, und es musste jemand sagen. Ja, ja. Es musste auch jemand sagen. Und ich denk, Freak-Faktor ist immer schön und gut, wenn der Rest im Balance ist.
Ja. Genau, ja.
Und da kann man schon auch, eine Muskelgruppe haben, aber es wird zum Beispiel keiner kommen und wird sagen, der hatte zu starke Beine. Also jetzt nicht im Natural Bodybuilding.
Außer der Oberkörper fällt halt wirklich brutal ab.
So. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Ding. Oh, jetzt haben wir hier in einem Block gleich 3, fast sogar 4 Fragen beantwortet, weil wir ganz viel gleich zum Judging im Zusammenhang mit der Entwicklung vom Natural Bodybuilding sagen, aber das passt ja auch gut zusammen. Justin, jetzt eine sehr persönliche Frage, die jemand gestellt hat. Wie gehst du mit Enttäuschungen und Niederlagen um?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ja, also klar, ich kann mich nicht davon freistellen, Enttäuschungen auch zu empfinden, wenn ich eine Niederlage habe. Aber ich bin einfach der Meinung, dass es halt zum Gewinnen dazugehört. Ja, also ohne Enttäuschung, ohne Verlust wird es halt keinen Gewinn geben. Das ist einfach so. Ja, das eine bedingt das andere. Weil ansonsten, wenn es nur eine Sache gäbe, dann ist ja nichts wert. Ja? Also wenn es jetzt nur Gewinn gibt, dann ist ein Gewinn nichts wert. Ja? Das ist genauso wie, wenn es kein Geld mehr gibt, ja, welchen Wert bemisst du dann irgendwelchen Sachen? Ja? Also irgendwie müssen wir ja eine gewisse Hierarchie auch von Dingen halt haben, weil wir Menschen einfach so funktionieren. Ja? Wir ordnen Sachen hierarchisch ein in unser Wertesystem. So, und ein Gewinn ist natürlich immer schön. Aber wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, verlieren gehört halt einfach dazu. Ja, und im Grunde genommen bin ich da voll bei David Goggins, ja, der halt gesagt hat, du hast nicht verloren, wenn du, oder es ist kein Versagen, wenn du verlierst, ja. Das ist immer so die Frage, ja, durch welche Brille siehst du dieses Thema, ja? Du hast nicht versagt, wenn du verloren hast, sondern es war einfach nur ein Versuch, der gescheitert ist. So, und du kannst jetzt selbst daraus ableiten oder entscheiden, wie du damit umgehst. Entweder du nimmst dieses Versagen oder diesen Verlust und lässt dich davon runterziehen und wirfst das Handtuch und sagst, okay, ne, ich bin einfach nicht dafür gemacht. Oder du gehst halt hin und reflektierst deinen Weg dahin. Ja, also wo hast du Fehler gemacht? Wo hast du vielleicht Sachen nicht hundertprozentig gemacht? Oder wo hast du Verbesserungspotenzial? Also tatsächlich eine Fehleranalyse, eine richtige Selbstreflexion durchführen und schauen, an welchen Hebeln kann ich halt ansetzen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und dann, wenn du dieses und das ist ja auch so ein Punkt, da kannst du dann entweder wieder entscheiden, ja, wenn du diese Punkte gefunden hast, wo du Fehler gemacht hast, lässt du dich davon jetzt runterziehen und sagst du, ich bin viel zu schlecht und ich habe kein Potenzial und ich kann nicht oder so, oder sagst du, geil, jetzt weiß ich genau, wo ich ansetzen kann, damit es beim nächsten Mal besser läuft, ja, und so gehe ich meine, in Anführungsstrichen, Niederlagen an, dass ich halt dann schaue, okay, wo habe ich jetzt die Ansatzpunkte für meinen Hebel, ja, den ich betätigen kann, wo ich Druck ausüben kann, ja, wo habe ich Leverage, um beim nächsten Mal besser dazustehen, um diese Fehler nicht nochmal zu machen. So, und Goggins sagt beispielsweise, versagt hast du erst dann, wenn du gar nicht versuchst, ja, ansonsten sind es einfach nur Versuche. Und im Idealfall, ja, machst du einen Fehler nicht zweimal. Weil wenn du einen Fehler zweimal machst, dann ist es einfach Dummheit gewesen. Und genauso sehe ich das halt auch, ja. Jeder macht Fehler. Fehler gehören dazu. Fehler sind wichtig für Lernprozesse. Wenn du einen Fehler aber öfter machst als einmal, dann bist du halt eigentlich dumm. So, weil du hättest es ja besser wissen können. Entweder du bist dumm oder du bist ignorant. Weil wenn du ignorant bist, dann reflektierst du deine Entscheidung nicht und dann reflektierst du auch deine Herangehensweise nicht. Mhm. Ja? So, und so sehe ich das Ganze im Grunde genommen. Und so kann ich eigentlich immer einen relativ positiven Bezug auch behalten zum Thema Versagen. Ja? Weil dann sage ich halt, okay, hat jetzt nicht geklappt, aber jetzt habe ich zumindest, sag ich mal, so eine kleine Offenbarung, wo ich noch Verbesserungspotenzial habe. Mhm. Wo kann ich vielleicht mehr machen oder wo sind Faktoren, die ich noch nicht richtig auf dem Schirm hatte oder wie gesagt, wo ich ansetzen kann. Ne?
Ja. Ja. Diese Niederlagen oder Enttäuschungen, die gehören zu dem Prozess auch mit dazu. Ich sag immer so Schmerz oder Enttäuschung oder Niederlagen. Die sind unvermeidlich, ja.
Ja. Aber das Problem ist vor allem auch.
Ja.
Also, ja, nee, du warst gerade unterbrochen,
ja.
Deswegen dachte
ich, du weißt. Ja, die sind unvermeidlich, aber Leiden ist eine Wahl, ja.
Ja. Ja.
Ob ich leide oder ob ich jetzt was Positives daraus ziehe und sage, ich mache dann weiter. Ich meine, es kann sein, dass ich zigmal bei einer Sache anlaufe und dann wirklich am Ende des Tages feststelle, Justin, dass es nichts für mich war.
Richtig,
kann auch passieren.
Genau. Ja. Aber auch dann ist es ja eine Entscheidung, ja. Dann ist es ja eine Entscheidung. Mache ich jetzt weiter und akzeptiere, dass es eigentlich nichts für mich ist, aber ich mache es halt für mich. Oder sage ich halt, okay, für mich geht es primär ums Gewinnen und um den Erfolg und dann ist das nicht das Richtige für mich, also beende ich diesen Journey hier. Mhm. Ja. Genau. Ich finde auch, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Ja, kommt wieder.
Was hast du denn gerade nochmal gesagt?
Ich habe gesagt, mit dem Leiden ist eine Wahl, ne?
Ja, davor noch. Mhm.
Also dass diese Dinge einfach dazugehören, ja, Niederlagen, Enttäuschung, Schmerz, dass das unvermeidlich ist.
Ja. Ah, ich komme nicht mehr drauf.
Das ist nicht schlimm.
Verdammt. Ich wollte noch einen wichtigen Punkt sagen, aber jetzt ist der wieder weg.
Ja.
Passiert.
Das kommt wieder. Das können wir immer mit einflechten noch. Machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Ja gut, die interessiert mich natürlich auch. Wann werden wir dich wieder auf der Bühne sehen? In diesem Jahr wahrscheinlich nicht, ne?
Nee. In diesem Jahr nicht, im nächsten Jahr wahrscheinlich auch nicht. Also wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, die mich aufmerksam verfolgen, haben das auch vielleicht schon mitbekommen. Ich werde im Mai Papa und dementsprechend ist natürlich meine primäre Aufgabe in diesem Jahr die Unterstützung meiner Frau mit unserem Nachwuchs und natürlich auch die Unterstützung meiner Athleten für die Herbstsaison. Und da wäre halt jetzt vor allem in dieser Saison gar kein Platz für mich selbst, überhaupt eine Prep zu machen. Deswegen hatte ich auch die Prep im letzten Jahr schon gemacht. Ja, eigentlich war ursprünglich mein Plan, 2024 zu starten. Aber dann respektiv der Sachen, die alle bevorstanden, ja, also Kinderplanung stand bevor. Ich habe im letzten Jahr ja auch geheiratet. Also letztes Jahr war echt ein brutales Jahr, wo ganz, ganz viel passiert ist. Wir sind umgezogen in ein viel größeres Haus. Ich habe mein Coaching nochmal deutlich ausgebaut, geheiratet, dann eben meine Wettkampfprep dann da auch noch mit reingeschoben, damit ich halt eben in diesem Jahr für das Thema Nachwuchs halt eben auch Zeit habe. Genau, und dementsprechend dieses Jahr wird es nichts mehr. Nächstes Jahr voraussichtlich auch nicht, ja. Also weil ich natürlich auch für meinen kleinen Sohn dann da sein möchte und nicht im Wettkampf-Prep-Stress sein will. Und zusätzlich habe ich auch für den nächsten Herbst schon Athleten, die starten. Und auch denen möchte ich dann natürlich im Rahmen des Ganzen entsprechend genug Aufmerksamkeit zukommen lassen, dass die eine hundertprozentige Betreuung bekommen. Und deshalb wird das voraussichtlich wahrscheinlich frühestens 2026, wieder der Fall sein. Und ja, zusätzlich muss ich auch dazu sagen, war ich halt mit meiner letzten Saison halt entsprechend auch nicht zufrieden. Ich habe ja auch schon ein Video dazu gemacht, direkt danach. Also einfach aufgrund der Tatsache, dass meine Form am Ende auf der Bühne nicht so war, wie sie sein sollte. Und ich einfach meine Form nicht auf die Bühne bekommen habe. Ja. Also da waren dann auf der Bühne keine Streifen mehr im Glut, ja. Und meine Beine waren auch irgendwie dicht und alles war nicht mehr so, wie es halt vorher aussah. Und wie gesagt, wir haben ja viel ausprobiert, mehr geladen, weniger geladen. Irgendwie haben wir nicht herausgefunden, woran es gelegen hat nachher. Aber ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile weitere Erkenntnisse. Dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, weil es vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein könnte. Ich bin ja auch darauf schon mal eingegangen. Es hat mit absolut großer Wahrscheinlichkeit was mit meiner Schilddrüse zu tun. Mhm. Ich warte da jetzt aber noch auf Rücksprache vom Arzt und auf die Befunde, die tatsächlichen Befunde. Und dann, ja, dieses Thema, worüber wir gerade gesprochen haben, ja, ich habe jetzt einen Hebel, an dem ich ansetzen kann. Ja, aber das ist ein Hebel, den ich wahrscheinlich erstmal über einen längeren Zeitraum ansetzen muss und über den ich einen längeren Zeitraum arbeiten muss. Weil ich natürlich auch will, dass dann beim nächsten Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, die Form halt eben auch passt. Aber dafür muss ich dann erstmal lernen, damit umzugehen und damit zu arbeiten und gucken, dass ich es halt alles vernünftig hinbekomme. Und wenn das dann so ist, dann werde ich, denke ich, das Thema nochmal angehen und nochmal, mein Bühnenglück versuchen, wenn man so will.
Genau. Ja, da darf man gespannt sein. Du hörst ja nicht auf zu trainieren. Das ist ja, kommt ja noch hinzu.
Nee, und auf gar keinen Fall.
Ja, das sieht man auch in deinen regelmäßigen Trainingsvideos, was du da abreißt. Und da bist außerdem in 2 Jahren bist du 33. Ja,
ja.
Und da bist du im besten Bodybuilding-Alter.
Richtig.
Das muss man nochmal ganz klar sagen. Also da ist die Muskelreife und die Muskeldichte dann einfach da und möglicherweise auch dieses kleine Problem in Bezug auf die Schilddrüse, was du da geschildert hast, das ist dann auch unter Kontrolle.
Ja.
Jetzt haben wir hier 2 Fragen zum Coaching, die würde ich gerne miteinander koppeln. Die eine würde ich dir überlassen, wenn du sie hier sagen willst. Sowieso, was kostet dein Coaching und wie kann man sich bewerben bei dir? Klammer auf, nimmst du auch Frauen ins Wettkampf-Coaching?
Ja, natürlich nehme ich auch Frauen. Ich habe auch tatsächlich aktuell einige Mädels bei mir im Coaching. Und ich muss dazu sagen, hier mal Props an meine Mädels, die arbeiten zum Teil alle härter als die Männer. Ja. Und es zeigt sich. Und es zeigt sich, ja. Genau. Also Damen, Frauen sind natürlich auch sehr, sehr willkommen bei mir im Coaching. Was kostet mein Coaching? Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was du für ein Coaching möchtest, ja, weil ich biete halt eben verschiedene Leistungen an, verschiedene Pakete an, von einem Lifestyle-Coaching, was relativ einfach gehalten ist, ja, also für Leute, die beispielsweise einfach auch nur fit werden wollen, die aber gar nicht so, ja, alles so sehr im Detail machen wollen, ja, also habe ich da natürlich auch eine Option, dass die von mir betreut werden können mit individualisierten Trainings- und Ernährungsplanungen, ja, das Ganze aber so einfach gehalten, dass es halt eben auch umsetzbar ist, weil meine Coaching-Philosophie ist vor allem immer, es gibt nicht den perfekten Plan, sondern nur den Plan, der für dich perfekt funktioniert und das, womit alles steht und fällt, ist halt deine Routine, ja, also wie du so eine Planung oder solche Planungen in deinen Alltag integrieren kannst. Und da setze ich halt natürlich eben auch an mit meinen Klienten, dass wir da möglichst halt eben auch Lösungen finden. Ja, aber darüber hinaus vom Lifestyle-Coaching abgesehen, gibt es natürlich eben auch mein Intensiv-Coaching, wo ich dann halt auch sehr nah an meinen Klienten bin, mit denen zusammenarbeite, mit Übungsausführungsfeedbacks, mit wöchentlichen Telefonaten. Also wie gesagt, ich versuche da schon auch die ganze Bandbreite zu bieten und vor allem sehr, sehr holistisches Coaching anzubieten. Ja, und da bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf, weil ich auch da immer sehr, sehr viel, wirklich sehr, sehr viel positive Resonanz von meinen Klienten bekomme, weil wir auch über sehr, sehr viele Sachen sprechen. Ja, also ich limitiere mein Coaching halt eben nicht nur auf stumpfes Bodybuilding, sondern halt eben auch auf alles, was halt da drumherum passiert, weil ich bin einfach der Meinung, Bodybuilding ist halt einfach ein Teil unseres Lebens, aber sollte nicht der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und die anderen Faktoren in deinem Leben, die werden dich gegebenenfalls entweder beflügeln und bestärken oder die werden dich limitieren, ja. Und da muss man halt eben ansetzen, weil der Punkt, den ich halt immer wieder sage, ist halt eben, wir haben ja Grundpfeiler im Sport, ja. Ich bezeichne immer die drei Grundpfeiler: Regeneration, Training und Ernährung, ja. Und du kannst halt nur so gut sein, wie dein schlechtester Pfeiler ist sozusagen, ja. Also wenn du jetzt beispielsweise im Training, ja, also deine Ernährung ist on point und du regenerierst richtig gut, du schläfst jeden Tag 10 Stunden, aber dein Training ist halt nur bei 30% oder 40%, weil du unfassbar viel Potenzial auf der Strecke lässt, was erfahrungsgemäß leider bei 90% der Leute so ist. Ja, die glauben dann, die trainieren hart und die trainieren gut, aber wenn ich mir deren Training angucke und analysiere und denen beispielsweise Feedbacks mache und die setzen die um, dann merken die auf einmal erstmal, wie viel die eigentlich liegen gelassen haben in den vergangenen Jahren. Ja, leider, muss man dazu sagen. Ja, also wenn dein Training nur bei 40% ist und alles andere ist bei 100%, ja, dann kannst du dir halt überlegen, wie gut du sein kannst, ja, weil wovon willst du regenerieren, ja, du kannst du essen, was du möchtest, aber Muskulatur wächst halt trotzdem nicht, wenn du den entsprechenden Reiz nicht setzt. Gleiches Thema natürlich auch beim Thema Regeneration, ja, du kannst dir halt im Training halt wirklich den Allerwertesten aufreißen und deine Ernährung ist halt on point und wenn du nicht schläfst und nicht regenerierst, dann wirst du halt auch nur limitiert Muskulatur aufbauen, ja, Thema Ernährung, gleiches Thema, also der kleinste gemeinsame Nenner wird dich da immer limitieren und das ist halt eben so ein Punkt, wo wir dann natürlich auch ansetzen, ne. Mhm.
Bewerben am besten, schreiben, ja?
Ja, also bewerben muss man sich eigentlich nicht, ja, also Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, keine Ahnung, tendenziell nehme ich jetzt nur Wettkampfathleten oder so, ganz im Gegenteil, ja, also jeder ist bei mir natürlich willkommen, aber die Leute müssen natürlich eben auch wissen, was auf sie zukommt, ja, also ein Coaching bedeutet ja nicht, ich gehe jetzt einfach nur irgendwie zu einem Coach, ich lasse mir Pläne schreiben und dann funktioniert das, ja, weil ich sage halt immer, als Coach kann ich halt eben auch nur meinen Job so gut machen, wie du ihn mich machen lässt. Weil wenn du mir deine Daten nicht zur Verfügung stellst und du da nicht hinterher bist und deinen Job erledigst, dann kann ich meinen halt auch nicht gut machen. Mhm. Leider ist das so. Ja, weil ich leider immer wieder feststelle, dass viele Leute immer noch dieses Missverständnis haben und sagen, oh, ich gehe jetzt in ein Coaching und dann mache ich halt so ein bisschen und dann soll das schon funktionieren, ja.
Und das heißt, der Coach trainiert, isst und schläft dann für mich.
Genau, richtig. Aber so ist es ja nicht. Ja? Ich vergleiche das halt immer mit, wenn du ein Bild an die Wand hängen möchtest. Ja, also meine Klienten, die bei mir im Coaching sind, die kennen diese Metapher schon in- und auswendig, glaube ich. Ja? Also wenn du ein Bild an die Wand hängen möchtest, dann hast du ein Bild in einer entsprechenden Größe und um dieses Bild an die Wand zu hängen, ja, brauchst du einen Nagel, der groß genug ist, um dieses Bild zu tragen. Ja, du kannst ja nicht so einen kleinen Mini-Nagel nehmen, wenn du ein Riesenbild an die Wand hängen möchtest. Vielleicht brauchst du auch zwei Nägel dafür. Ja, aber um diesen Nagel in die Wand zu bekommen, brauchst du auch einen entsprechenden Hammer. Ja, du kannst einen Vorschlaghammer nehmen, dann ist der Nagel in einzelner Wand, aber die Wand ist kaputt. Oder du nimmst einen viel zu kleinen Hammer. So. Und dann bist du ewig am Hämmern, aber der Nagel geht nicht in die Wand, das Bild hängt am Ende nicht. Ja. Also ganz egal, wie du es machst. So. Und ich bin halt der Coach, ja. Ich bin derjenige, der dir das Werkzeug gibt und dir auch noch die Anleitung gibt, wie du es machen sollst. Im Detail. Ich sag dir genau, wie du den Hammer fassen musst. Mit welcher Kraft du zuschlagen musst. Etc. pp. Ja. Aber hämmern und den Nagel in die Wand hauen und das Bild aufhängen, muss immer noch du. So, und das ist halt eben der entscheidende Punkt, ja, nur weil du in Coaching gehst, heißt es nicht, dass der Coach das Bild für dich an die Wand hängt, sondern das musst du immer noch selbst machen, aber ich bin derjenige, der dir den aus meiner Erfahrung heraus und in meinem besten Wissen und Gewissen heraus besten Weg dahin liefert, ja, so. Genau, aber bewerben, ja, beziehungsweise anmelden fürs Coaching kann man sich einfach über meine Website, da gehst du drauf und da kannst du auch anklicken, was du möchtest, beispielsweise ob du eine Wettkampfvorbereitung möchtest oder ob du einfach nur, sag ich jetzt mal, ein Lifestyle-Coaching willst, gibst ein paar Informationen zu dir an, ja, vielleicht auch so ein bisschen, was dich aktuell noch behindert und dann werde ich mich zeitnah bei dir melden. Wichtig, ganz, ganz wichtig, ja, also für alle Leute, die sich anmelden möchten für so ein kostenloses Erstgespräch, weil das ist das, was dann darauf folgt. Also ich melde mich bei dir, mache einen Termin aus und dann machen wir einen kurzen Videocall, besprechen das Ganze einfach mal. Du kannst mir erzählen, wo die Reise für dich hingehen soll, was du dir vorstellst, was du vielleicht auch erreichen möchtest. Und ich erkläre dir dann halt eben, welche Optionen wir haben und natürlich auch, wie das Ganze im Detail aussieht. Aber wichtig, beim Hinterlassen deiner Informationen ist, bitte nochmal überprüfen, ob deine Telefonnummer passt. Ja, wenn auch nur eine Zahl fehlt, dann werde ich dich nicht kontaktieren können. Du kannst natürlich auch deine E-Mail-Adresse angeben, sehr gerne. Leider ist dann das Problem, dass die meisten Leute ihre Spam-Mails nicht lesen. Heißt also, auch wenn ich dir eine E-Mail schreibe, geht's unter. Und bei Instagram ist das gleiche Thema. Also Leute geben ihre Instagram-Tags an, ich schreibe denen per Instagram eine Nachricht, aber die versinkt dann natürlich irgendwo in den Anfragen. Also dementsprechend im Idealfall bitte wirklich die korrekte Telefonnummer angeben, weil ansonsten wirst du dich wundern, warum du von mir nichts hörst.
Genau. E-Mail-Adresse und Website findet ihr verlinkt unten in dieser Episode, genauso auch wie in der ersten Episode von Justin. Da könnt ihr direkt auch Kontakt aufnehmen, beziehungsweise über den Instagram-Account The Real Prometheus Project.
Genau. Ja. Ja, nur The Real Prometheus, genau.
Oh, Real Prometheus, okay. Genau. Ja. Und dass ich es richtig sage, aber Project war mal hinten
dran. Ja, The Prometheus Project war mein erster Instagram-Account. Ja. Den musste ich leider zurücklassen. Ja. Beziehungsweise den nutze ich auch immer noch. Da teile ich dann mehr Coaching-Relevantes, also Transformationen von Klienten und so. Weil da habe ich auch schon länger nichts mehr geteilt.
Ja, mal für heute die letzte Frage. Ich glaube, wir können hier noch mehrere Teile machen. Die habe ich mir mal aufgehoben. Wir hatten im Warm-up drüber gesprochen.
Ja.
Da kamen in diese Richtung mehrere Fragen und ich fasse das jetzt mal zusammen, weil es wirklich immer in eine dieselbe Richtung ging. Da ist den einigen auch aufgefallen, dass du immer wieder so in Richtung Politik-Statements platzierst, auch bei dir. Und da wollten nun die Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You auch wissen, natürlich auch die, die dich bei Instagram verfolgen, warum du das machst. Ich sehe das jetzt weniger als Vorwurf, sondern einfach wahrscheinlich mal als Erklärung, weil das mal von meiner Seite als Ergänzung hier jetzt hinzu ist, ja auch recht ungewöhnlich ist. Die meisten bewegen sich ja lediglich in der Bodybuilding-Bubble, obwohl es sehr gut wäre, wenn alle ihren Horizont breiter aufstellen würden.
Ja. Genau. Wir hatten im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gequatscht. Ich bin halt der Meinung, wenn ich eine gewisse Reichweite habe, dann sollte ich die gegebenenfalls auch nutzen, wenn ich der Meinung bin, dass etwas, dass ein Problem es wert ist, es anzusprechen. Sozusagen, ja.
Und ja, wenn es für dich relevant ist, dann ist es wichtig. Ne?
Wenn es für mich relevant ist, ja. Weil, also, und ich habe natürlich auch öfter dann schon mal die Nachricht bekommen, hey, ich finde dein Profil super, aber poste doch bitte weniger über Politik und so, das will ich nicht sehen. Ja. Dann ist meine Antwort relativ plump und stumpf. Tut mir dann halt vielleicht auch irgendwo leid, aber leider ist es so. Am Ende des Tages interessiert mich deine Meinung dazu nicht, ja, weil ich bin ein Individuum, ich bin ein Mensch, ich bin nicht einfach nur eine Karikatur von einem Fitness-Influencer oder Bodybuilder, ja. Also ich bin Profi-Bodybuilder, ich bin auch Coach, aber ich bin auch immer noch Mensch, ja, und ich habe Probleme, Sorgen und Ängste, die mich genauso betreffen wie alle anderen Menschen auch. Und dementsprechend mache ich mir Gedanken über bestimmte Themen, so. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich ein Thema oder eine Meinung zu einem Thema äußern sollte, weil ich damit gegebenenfalls den einen oder anderen erreichen und zum Nachdenken anregen könnte, dann werde ich diese Meinung halt eben auch kundtun, sozusagen, ja. Und das habe ich halt eben in der Vergangenheit natürlich auch gemacht. Und ich weiß aus, sag ich mal, Resonanzen, dass ich sehr, sehr viele Menschen damit damals auch schon erreicht habe, ja. Also wenn ich einfach mal meine Meinung äußere zu einem Thema und die Menschen damit zum Nachdenken anrege. Und nichts anderes möchte ich ja tun. Ja? Also ich bin jetzt nicht jemand, der kategorisch irgendwelche Meinungen ausklammert oder sagt, keine Ahnung, wenn du diese Meinung hast, dann bist du so oder so, weil das ist halt alles, was ich ablehne. Ja? Ich bin da sehr liberal, libertär eingestellt schon fast, dass ich sage, jede Meinung sollte man äußern dürfen, weil ich halt schon Verfechter des freien Marktes, auch des freien Marktes der Ideen bin. Ja? Also ich bin halt immer der Meinung, wir kommen nur zu einer Lösung, wenn wir über Themen diskutieren und Argumente austauschen. Und dann soll halt bitte auch das beste Argument halt einfach gewinnen, ja. Und wenn du eine Meinung hast, dann äußer die. Und wenn du ein Gegenargument zu einem Argument von mir hast, kannst du das gerne äußern, da habe ich kein Problem mit. Womit ich ein Problem habe, ist mit Zensur und ja, wie soll man sagen, Buzzwords benutzen und ad hominem Attacken oder Menschen in irgendeine Nähe von irgendetwas rücken, was man, sag ich jetzt mal, gesellschaftlich ablehnt oder so, nur weil jemand eine bestimmte Meinung vertritt. Ja, und ich habe halt auch echt ein Problem mit diesen Labels, also mit diesem Schubladendenken von Menschen. Sobald ich eine Sache vertrete oder eine Meinung vertrete, dann komm ich dann auch nur mit dem Gesamtpaket dieser Schublade, in der man diese Meinung verordnen würde. Ja, weil ich sage halt immer, ich bin ja ein Mensch, ich bin ein Individuum, ich habe pluralistische Werte. Ich habe in der einen Seite vielleicht eine Einstellung, die man eher links verordnen würde. In einem anderen Thema habe ich eine Meinung, die man vielleicht eher rechts verordnen würde. In einem anderen Thema habe ich eine Meinung, die man vielleicht eher in der Mitte des demokratischen Spektrums verordnen würde. Und wo willst du mich jetzt einkategorisieren? Und mein Problem ist halt immer, dass Menschen dann so vorgehen, ja, wenn denen eine Meinung von dir nicht passt, dann klammern die alles andere von dir aus und schieben dich einfach in eine Schublade, damit sie mit dir nicht diskutieren müssen. Oder damit sie sich mit deinen Argumenten nicht befassen müssen. Und das ist im Grunde genommen der Weg zu sehr, sehr großen Problemen, vor denen wir stehen in diesem Land. Ja, weil ich einfach der Meinung bin, wir müssen wieder miteinander sprechen, wir müssen wieder diskutieren und es gibt keine Tabuthemen, wir müssen über alles sprechen. Und wie gesagt, dann soll bitte einfach die beste Meinung mit den besten Argumenten gewinnen und ja, man muss sich auch nicht immer bei allem einig sein. Ja? Also Streiten gehört einfach dazu. Streiten, Demokratie bedeutet Streit. Und wer das nicht verstanden hat, der hat halt Demokratie nicht verstanden. Und Demokratie bedeutet auch, dass es linke Meinungen gibt, aber auch, dass es rechte Meinungen gibt. Ja? Wir sprechen nicht von Extremismus, ja, weil das ist noch wieder ein anderes Thema, aber es gibt halt ein legitimes demokratisches Spektrum. Es geht von links bis rechts und nicht von links bis Mitte oder von links bis halblinks. So, und das ist mein Problem. Und das ist der Grund, warum ich solche Sachen anspreche, weil ich die Leute eigentlich nur zum Denken anregen möchte, dass sie sich Gedanken darüber machen, in welche Richtung wir uns auch in diesem Land halt bewegen. Ja, weil wir kategorisch Meinungen ausschließen, nur weil sie nicht in unser Weltbild passen. Und das ist ein Problem.
Ja, und das ist eben auch der Punkt, was die Leute auch mal verstehen müssen. Man kann sich leidenschaftlich streiten. Ja, aber ja, der Zusammenhalt, der darf einfach nicht gebrochen werden. Und genau. wenn heute jemand, also nach meiner Auffassung tust du das ja sehr reflektiert, und du artikulierst dich mehr als nur vernünftig, seine Meinung so rüberbringt, dann ist das legitim. Darüber hinaus, ja, ich habe das jetzt diese Frage tatsächlich nicht so empfunden hier, als ob das jemanden gestört hat. Das wollte nur mal jemand wissen, ja, weil es recht ungewöhnlich ist. Das war auch das Entree von demjenigen, dass das nicht so häufig vorkommt. Und natürlich kann man zu seinen, kann und sollte auch zu seinen Dingen stehen, die man, von denen man überzeugt ist. Und man darf auch mal eines nicht vergessen, ihr Lieben. Wir befinden uns in so einer Mini-Blase Bodybuilding, Mini-Blase Fitness. Und leider haben die Leute, die dem frönen, so wie wir, noch immer den Ruf anhängig, dass sie nicht besonders begabt sind. Ja,
ja, ja.
Und möglicherweise kann man mit dem einen oder anderen Statement in der Richtung oder vielleicht auch mit dem, was man erzählt, was man gelesen hat, ja, solche Dinge einfach auch mal ein ganz anderes Statement setzen, als nur auf das zu reduziert werden, was ich im Training mache, im Coaching oder was ich für Supplemente zu mir nehme oder diese Full Day of Eatings. Bevor ein Full Day of Eating postet, denkt doch einfach mal darüber nach, vielleicht, wie es euch in Real geht. Und da sind wir gleich wieder an einem entscheidenden Punkt. Es wird immer so viel gesprochen über mehr Realität auf Social Media.
Richtig,
im Allgemeinen. Die gibt es aber gar nicht.
Ja, eigentlich wollen die Leute das auch nicht, weil die Leute wollen halt in ihrer Bubble bleiben.
Ja.
Das ist ja das Problem. Du willst ja eigentlich gar keine andere Meinung hören als die, die sich bestätigt.
Ja.
Ja. Und aber das ist das, was ich auch bei mir selbst versuche. Ja, ich will gar nicht irgendwie da erheben, dass ich immer recht habe mit allem, was ich schreibe oder so. Ja, ich werde mit Sicherheit auch oft falsch liegen und auch oft nicht das große Gesamtbild haben. Ja, aber ich meine, heutzutage oder generell von allem immer das große Gesamtbild zu haben, bevor man überhaupt irgendwie eine Meinung äußern darf, ist halt schwierig, weil dann kommst du nämlich an den Punkt, dass du deine Meinung gar nicht mehr äußerst, weil du halt sagst, ja, was weiß ich denn schon? Ja, aber ich glaube, dass jeder Mensch auch einen rationalen Menschenverstand hat und in der Regel sollten wir auch alle irgendwelche Werte halt haben, auf die wir unser Handeln beziehen und auch unsere Meinung, von denen wir unsere Meinung ableiten oder so, sodass wir in der Lage sind, auch zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert, ja. Also dafür brauche ich nicht irgendwie ein Wissenschaftler sein, um zu wissen, dass, keine Ahnung, ja, klassisches Beispiel. Ja, ich muss ja kein Mathematiker sein, irgendwie Professor oder studiert, um zu wissen, dass 2 plus 2 4 ist und nicht 5. Ja, also das sagt mir einfach mein Basiswissen, mein Menschenverstand schon fast sozusagen, ja. Und dementsprechend, ja, versuche ich auch meine eigenen Meinungen, meine eigenen Überzeugungen immer wieder herauszufordern und zu challengen, ja. Und es ist gar nicht einfach, es ist verdammt schwer, muss man wirklich sagen, ja? Weil natürlich ist es bequemer, wenn man in seiner Blase bleibt und man auch ja an seinen Überzeugungen festhalten kann und man seine Überzeugungen nie in Frage stellen muss. Aber wer mich verfolgt und wer mich kennt, der weiß, dass ich halt immer daran bestrebt bin, besser zu werden in jeglicher Hinsicht. Ja, ist ja auch so ein bisschen meine Philosophie, so jeden Tag 1% besser sein als gestern. Und das bedeutet halt eben auch, seine Überzeugungen zu hinterfragen. In jeglicher Hinsicht, also ob es jetzt das Thema Training ist, Bodybuilding ist, Ernährung ist, da haben ja auch immer noch sehr, sehr viele Leute Ideologien, denen sie irgendwo anhängig sind, dass sie halt sagen, ja, keine Ahnung, du musst Bankdrücken im Training haben, sonst trainierst du nicht. Wenn du nicht Kniebeugen machst, dann trainierst du nicht richtig Beine oder so. Mhm. Ja, oder keine Ahnung, Low Carb ist das Beste oder keine Ahnung, ja, also oder Low Fat, du musst Low Fat diäten oder wie auch immer. So, nee. Ja, also man muss sich halt immer selbst challengen, seine Überzeugungen in Frage stellen. Das ist im Grunde genommen ja wissenschaftliches Arbeiten, wenn man so will. Und auch dieser Begriff Wissenschaft wird so inflationär benutzt für alles. So, wir sind halt mittlerweile weit weg von Wissenschaft in vielen Belangen. Das ist das Problem.
Das ist es tatsächlich. Und ich sag jetzt mal so das als abschließenden Satz auch mal für heute, Leute, nutzt das, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nämlich Bücher lesen. Und ja, das ist etwas, was einen dazu bringt, auch sich eine eigene Meinung zu bilden. Ob die dann letztendlich immer richtig ist, das steht auf einem anderen Blatt.
Aber genau.
Ich danke dir dafür, auch für deine offenen und wirklich appellierenden und gleichzeitig ermutigenden Worte da auch zum Abschluss, Justin. Es war schön, dass du wieder hier
warst. Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja. Wir müssen definitiv noch einen zweiten ranhängen. Wir haben noch 18 Fragen offen und wenn der Podcast online ist, werden es nicht weniger, das kann ich dir sagen. Aber das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Ja. Ich sage herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Ihr könnt sehr, sehr gerne Fragen an Justin selber stellen über seinen Instagram-Account. Wir verlinken seine Kontaktdaten wieder unten in der Keynote, der Episodenbeschreibung. Mich erreicht ihr über olafmann.sty bei Instagram oder personal-trainer@gmx.eu und 01737739230. Wir würden uns sehr über Feedback freuen von euch hier zu dieser Episode. Herzlichen Dank. Bis bald, bleibt gesund. Euer Olaf.